Halleluja, preist den Herrn. Dieser Columba ist eigentlich auch schon immer von mir so ein Liebling gewesen, muss ich ehrlich sagen. Natürlich ist es ist gut, wenn wir diese Dinge hören und aufnehmen, was Männer und Frauen Gottes in der Zeit vor uns auch schon getan haben. Und wie sie gelebt haben, dass sie als wunderbare Beispiele uns vor Augen geführt werden. Und doch ist es natürlich auch so gewesen, auch ein Columba war ein herausragender Mann. Ich meine, nicht jeder ist zum Beispiel Columba. Nicht jeder ist Columba. Columba hatte ein sehr großes Kloster, er hatte mehrere Klöster, er hatte sehr viele Menschen, die ihm nachfolgten. Aber nicht jeder, auch die er lehrte, waren Columba. Das heißt, die Gaben, die Columba hatte, konnten sie nicht alle in dem Maße ausführen wie er. Das ist also, es ist etwas anderes. Viele mussten andere Bereiche ausfüllen. Da gab es Müller, da gab es Bäcker, da gab es alle möglichen Bereiche, was die im Kloster innerhalb seiner Gemeinschaft tätig waren. Und sie mussten diese Tätigkeiten auch ausfüllen. Und sie mussten diese Tätigkeiten mit Freude und im Heiligen Geist ausfüllen, damit die Gemeinschaft funktionierte. Also, nicht jeder von uns ist ein Columba. Genauso wie nicht jeder von uns ein Bernd Koch sein kann. Das ist eben so. Ne? Das heißt, die gleiche Art und Weise, wie er Dinge tut und vorangeht oder sonst was, ist dir oder mir vielleicht nicht gegeben. Aber es sind andere Gaben, die uns gegeben sind. Niemand ist ohne Gabe. Und wir dürfen in der Freude und in der Kraft des Heiligen Geistes, dürfen wir in der Gabe, die Gott uns gibt, dürfen wir wirken. Ich finde das so wunderbar. Ich habe noch gestern oder vorgestern habe ich gelesen, im Römerbrief, wo geschrieben steht, wer da redet, der redet als die Worte Gottes. Und wer da wirkt, der tut es, der wirke aus der Kraft, die Gott darreicht. Es ist nämlich durch den Geist, ob ich nun mit den Händen etwas wirke oder ob ich sonst etwas wirke oder ob ich spreche, es ist sein Geist. Und das Eigenartige, das Fantastische daran, das Wunderbare ist irgendwie, wenn da steht, mein Geist ist es. Das ist manchmal, und auch in der Bibel kommt es nie, oft überhaupt gar nicht klar raus. Bin ich das? Ist das mein Geist? Manchmal steht geschrieben, mein Geist ist es, der Geheimnisse Gottes redet. Mein Geist ist es, der Gott anbetet. Aber dann ist es so, als ob mein Geist und der Geist Gottes in eins sind, als ob sie ineinander verwoben sind. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind dazu berufen, Menschen einer anderen Art zu sein. Ich lese mal aus Matthäus und damit will ich mal anfangen. Matthäus Kapitel 6. Bergpredigt kennen wir, weiß ich, aber ich lese trotzdem. Matthäus 6, Vers 16. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für eure Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Feldes, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um die Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, sie spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was wollen wir essen, was wollen wir trinken oder was wollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Hier sind zwei Wege, die Jesus hier aufgreift. Und die Juden, ich weiß nicht, wie viele Tausend es waren bei der Bergpredigt, die ihm zuhörten, sie kannten eigentlich nur den einen Weg. Und als er diese Dinge jetzt sagte, da steht am Ende des Kapitels, steht geschrieben, und sie entsetzten sich und sie waren außer sich, als sie das hörten. Das heißt also, wir sind hier auf dieser Welt und die Menschen dieser Welt versuchen hier so gut wie möglich zu leben. Sich das Beste zu gönnen, das Beste, was irgendwie möglich ist. Das ist der normale Weg des Menschen. Das ist so, wie die Welt ist. Das ist der Geist dieser Welt. Und Jesus sagt hier aber etwas. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das heißt also, wir werden darauf hingewiesen, dass wir unseren Blick nicht nach links und rechts schauen, dass wir nicht auf dieser Erde verhaftet bleiben, sondern dass wir nach oben schauen. Trachtet nach dem Reich Gottes. Ich habe mal geguckt, trachtet, da heißt das Wort trachten, was das alles heißt, das heißt begehren, sein Herz danach ausrichten, sich hineingeben. Trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Was hier mit Gerechtigkeit übersetzt ist, ist auch ein bisschen eigenartig. Wenn wir das Wort Gerechtigkeit hören, dann denken wir immer irgendwo, oder ist jemand was Falsches getan und dann muss das korrigiert werden. Oder wenn irgendwo was komisch ist oder schlecht ist, dann muss das irgendwie verändert werden. Und wir haben so einen eigenartigen Begriff, das ist von Gerechtigkeit. Und das, was hier aber steht, eigentlich heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Da heißt es, eigentlich heißt es, nach der Ordnung oder nach der richtigen Weise. Nach der Ordnung Gottes, nach seiner Ordnung Gottes. Trachtet nach seiner Ordnung. Das heißt, wir werden aufgefordert, hier uns mit etwas zu beschäftigen, wovon wir als Menschen, als normale Menschen keine Ahnung haben. Das ist, Gott fordert, Jesus fordert hier die Menschen dazu auf. Kein Wunder, dass sie am Ende, dass ihnen die Ohren schlackerten, dass sie sagten, was will der eigentlich von uns? Was will der eigentlich von uns? Sie waren entsetzt. Jetzt lesen wir mal im Kolosserbrief. Da sehen wir, dass nicht nur Jesus das so gesagt hat, sondern da wir wissen, dass der Kolosserbrief von Paulus geschrieben ist, dass die Apostel durchaus auf der gleichen Linie waren. Kolosser 3. Da steht geschrieben, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Sucht, was droben ist, wo der Christus ist. Sinnt auf das, was droben ist. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Also, wenn wir das lesen, genauso wie, und das ist genau der gleiche Geist, in dem Christus hier in der Bergpredigt geredet hat. Das heißt, er fordert uns dazu auf, dass wir nicht nach links und rechts gucken und unser Glück und unseren Frieden und unser Wohlergehen links oder rechts abhängig machen, sondern unser Frieden ist bei ihm. Das heißt, er fordert uns gerade dazu auf, dass wir danach trachten, dass wir suchen, Herr, wie sieht dein Reich aus? Wie läuft es bei dir ab? Wie wirkst du? Wie bist du? Was tust du? Das ist etwas, wonach wir suchen sollen, wonach wir trachten sollen. Und wenn wir ehrlich sein wollen, wenn wir in dieser Welt sind, dann bist du so abgelenkt von vielen Dingen in dieser Welt, dass du manchmal staunst, dass du aufwachst und denkst, Menschenskinders, wo war ich denn die ganze Zeit? Woran habe ich denn die ganze Zeit gedacht? Was hat mich denn die ganze Zeit beschäftigt? Natürlich kannst du, mir geht es dann immer so, ich erschrecke mich dann immer ein bisschen. Aber wisst ihr, nach dem Erschrecken kommt immer so ein bisschen so ein Trost. Denn dieser Trost ist der, wer hat dich denn daran erinnert? Wer hat dich denn daran erinnert, dass du mit ganz anderen Dingen beschäftigt bist? Es ist der Heilige Geist. Er alleine hat dich daran erinnert. Er ruft dich wieder. Er zieht dich wieder. Er zieht dich wieder an. Er zieht dich wieder hin und sagt, richte deinen Blick auf Jesus. Kümmere dich mal wieder um die Gemeinschaft mit mir, dass du mit mir bist. Oh, Halleluja, preis den Herrn. Ich denke, uns ist etwas so Kostbares gegeben, und dass Gott hat eine Sehnsucht, ein Verlangen danach, dass dieses Kostbare, was er uns gegeben hat, nämlich seinen Geist, dass dieser Geist in uns wirksam ist. Dass dieser Geist, dass wir mit diesem Geist fließen. Manchmal ist es ja so, wir fragen uns, was ist der Heilige Geist? Oder wie erkenne ich den Heiligen Geist? Der Heilige Geist, kann ich vielleicht einfach mal sagen, der Heilige Geist ist es, der uns immer in Richtung Jesus lenkt. Das ist mal eine ganz einfache Definition. Der Heilige Geist ist es immer, der uns Jesus groß macht. Im Korintherbrief steht geschrieben, niemand sagt, Jesus ist der Herr, außer im Heiligen Geist. Das heißt also, diese Offenbarung, diese Freude an Christus, diese Freude an ihm, ist immer etwas, was mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun hat. Oh, Halleluja, preis den Herrn. So, nun ist hier die Rede im Matthäus-Evangelium ist hier die Rede von der Herrlichkeit, die Salomo hatte. Salomo war bekleidet mit Rot, war glaube ich damals so die Farbe, die königliche Farbe. Er hatte Kleidung, kostbarste Kleidung, die besten, was weiß ich, ob es Pelze waren oder Samt, Seide oder was es ist. Er war, die edelsten Sachen trug er. Und Jesus sagt hier, dieses kleine Blümchen, was ihr dort seht, hat eine Herrlichkeit, die Salomo, die Kleidung Salomos nicht besaß. Das ist schon eigenartig. Das ist schon eigenartig. Es ist, wenn wir die Herrlichkeit, wenn wir dieses Wort sehen, hier steht Doxa. Das Wort Doxa ist die gleiche Übersetzung, die im Alten Testament drin steht, von der Herrlichkeit Gottes, von der Shekinah. Doxa ist eine Herrlichkeit, ist etwas, was Gott allem gegeben hat, allen Geschöpfen gegeben hat. Wusstest du das? Wenn du draußen, wenn du eine Blume siehst oder einen Baum oder etwas Schönes, es ist, was du da siehst, ist eine Herrlichkeit, die Gott ihnen gegeben hat. Und wenn ich mich gut anziehe, ich meine, meine Jacke ist auch nicht die allerschlechteste, aber im Grunde genommen ist selbst das, was ich anziehe, ist nichts im Vergleich zu dem, wie Gott einen Baum oder eine Blume verherrlicht hat und ihnen eine Herrlichkeit gegeben hat. Warum? Weil das sind Herrlichkeiten, die ich mir selbst gebe. Das ist eine, ich kleide mich in Herrlichkeit. Ich kleide mich in eine Herrlichkeit, die ich mir aussuche, ich mir auswähle. Der eine sagt vielleicht, deine Herrlichkeit, die Jacke da, die du hast, ist nicht gerade die allergrößte Herrlichkeit. Stimme ich zu? Stimmt. Aber es ist eine Herrlichkeit, die ich mir selbst zugelegt habe. So wie Salomo hat sich vielleicht hat Salomo auch einen besseren Geschmack gehabt. Oder vielleicht hat er Menschen gehabt, die einen besseren Geschmack hatten um sich herum. Und trotzdem sagt Jesus, das ist nichts. Diese Herrlichkeit ist nur selbst angezogen, eine selbst angezogene Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit eines Gänseblümchens ist größer als die größte Herrlichkeit, die du dir ankleidest selbst. Wisst ihr, Mode und Fashion macht das ein bisschen, relativiert das ein bisschen. Das ist schon eigenartig. Und darum kann der Apostel dann schreiben, es ist die Frauen, sie haben sich gekleidet in einen anderen kostbaren Schmuck, in einen Schmuck der Demut. Und sie wurden auf die Art und Weise, wurden sie von Gott verherrlicht. Doxa, Herrlichkeit. Das ist so interessant, ist das. 1. Petrus 1, Vers 24, glaube ich. Ich glaube, da steht es. Ich schlage mal vor. Da steht geschrieben, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündet worden ist. Das ist das, was Bernd vorhin auch im Anfang von uns erzählt hat. Das ist, alles Fleisch ist wie Gras. Die Herrlichkeit des Fleisches vergeht. Die Herrlichkeit des Fleisches vergeht. Aber es gibt etwas, es gibt eine Herrlichkeit, die Gott uns bereitet hat. Eine Herrlichkeit, die niemals vergehen wird. Es gibt eine Herrlichkeit der Freiheit der Kinder Gottes. Eine herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Eine Herrlichkeit, die Gott uns als Kindern gegeben hat. Diese Herrlichkeit ist es, mit der er uns bekleidet sehen will. Und diese Herrlichkeit ist es, mit der wir bekleidet sein sollen, damit die Welt erkennt, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Und das ist etwas, was wir uns nicht auf irgendeine Art und Weise selbst erwerben können. Das können wir nicht. Es ist ein Geschenk, das er uns gegeben hat. Nun will ich mal einiges. Lasset uns Menschen machen. Ich habe ja diesmal gar nicht beim 1. Mose angefangen. Normalerweise fange ich immer bei 1. Mose an. Aber dass ich irgendwann da mal wieder lande, das war mir klar. Lasset uns Menschen machen. Steht geschrieben, lasset uns Menschen machen. Was heißt, lasset uns Menschen machen? Gott ist nicht alleine. Nun, wenn es so ist, Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist. Lasset uns Menschen machen. Das heißt, und da finde ich, ist es richtig, der Heilige Geist ist es, da steht geschrieben, und er brütete über dem Wasser. Er brütete über dem Wasser. Der Heilige Geist ist etwas, was aus dem Vater und dem Sohne hervorkommt. Das ist sozusagen dieses personifizierte Wir. Das, wie kann man es nennen? Es ist das wenn Gott selbst bei sich ist, dann hätten wir nie etwas davon. Gott ist aber außer sich, in Ekstase. Wisst ihr, dass außer sich sein heißt? In Ekstase. Gott ist außer sich. Gott ist nicht ein introvertierter Gott, sondern Gott ist außer sich. Gott liebt. Und darum ist dieses Wir, das Wir des Vaters und des Sohnes, ist der Heilige Geist. Das ist der, Gott ist außer sich. Darum, es ist der Geist des Vaters und der Geist des Sohnes. Und das, was geschaffen wurde, ist Adam. Und davon sind wir immer noch die Nachkommen. Wir sind geschaffen durch die Liebe Gottes. Dass wir aus Eden rausgefallen sind und dass wir diesen Zustand haben, in dem wir heute sind, das ist nicht Gottes Schuld. Aber er will uns wieder zurückziehen. Er will uns wieder an sein Herz ziehen. Das ist deshalb, hat er Abraham gezeigt, wie sehr er den Menschen liebt, als er Abraham aufforderte, Isaak zu opfern, seinen Sohn hinzugeben. Der Vater hat seinen Sohn gegeben. Jesus hat sich selbst gegeben. Und warum? Damit du und ich Kinder Gottes sein können. Damit die Sünde aufgehoben wird. Damit wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Und mehr als Gemeinschaft, die Adam mit Gott hatte, dass abends Gott ihn nur mal besuchte, sondern dass wir in ständiger Gemeinschaft mit ihm sein können und seinen Geist empfangen. Das ist etwas, der Segen Abrahams ist laut dem Neuen Testament, der Segen Abrahams ist die Verheißung des Geistes. Natürlich kannst du sagen, aber da sind doch die anderen Verheißungen und die anderen Segnungen und sonst wie, dass es ihnen gut geht und was weiß ich alles. Aber das ist alles irdisch und nichts im Gegensatz zu dem, dass wir wissen, welch Geisteskinder wir sein dürfen. Halleluja. Tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen lauter werde. Manchmal ist es so, dass ich auch ein bisschen begeistert bin. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Begeisterung und zwischen Faszination. Begeisterung vergeht wieder. Begeisterung ist etwas, was du aus dem Gefühl, aus der Emotion heraus machst. Es hört sich zwar so gut an, begeistert, aber begeistert, das kann schnell wieder vergessen sein. Was wir nötig haben, das ist, dass wir hingezogen werden zu Christus. Dass wir hingerissen werden. Das ist ich denke, es war Paulus, der im Heiligen Geist geschrieben hat, es gab eine Zeit, da wart ihr hingerissen zu den toten Götzen. Ihr wart hingerissen. Und dieses Hingerissensein ist auch ein Außer-sich-Sein. Ihr wart außer euch nach dem Geist der Welt, nach toten Götzen. Ihr wart außer euch. Dieses außer euch, das ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, außer sich zu sein. Es ist nur schlimm, wenn man zum Falschen außer sich ist. Wenn man zum Falschen hin ausgerichtet ist. Gott will, dass wir außer uns sind. Wenn er im Geist ist, wenn er in Ekstase ist, dann will das er, dass wir auch in Ekstase sind. Versteht mich richtig, Ekstase heißt nicht, dass ich mich hier im Boden wälze. Das ist nicht unbedingt Ekstase. Ekstase heißt, dass ich aus mir herauskomme, dass ich nicht mich um mich selbst drehe, dass ich dieses Ego, wo sich immer alles um mich, dass ich nicht alles darum dreht, sondern dass ich herauskomme, dass ich mich vom Geist herausholen lasse. Menschen werden fasziniert in dieser Welt vielleicht, ob es nun Sport ist oder so, oder wenn Olympiade oder sonst was da will, oder von irgendwelchen Stars oder so, da können Menschen fasziniert sein davon. Faszination ist nicht etwas, was vom eigenen ausgeht, vom eigenen Herzen ausgeht, sondern von außen, da ist etwas von außen, was mich so zieht. Nun, wir wissen, dass Israel das Volk Gottes war. Und auf eine gewisse Weise ist Israel immer auch heute noch das Volk Gottes. Und es hatte einen Tempel. Erst hat es eine Stiftshütte und dann hat es einen Tempel. Und die ganze Faszination des israelischen Volkes, des israelitischen Volkes, galt dem Tempel. Jedenfalls die, die einigermaßen Gott nachfolgen wollten, sie waren fasziniert von dem Tempel. Man muss sich nur einmal einige Berichte lesen. Bei den Propheten heißt es immer, sie haben immer nur angeprangert. Immer nur zurück zu Gott und Gerechtigkeit und. Aber sie haben auch etwas anderes getan. Sie haben von der Herrlichkeit des Tempelgottesdienstes erzählt. Der Tempel war die Faszination. Warum war er die Faszination? Warum? Wir lesen es, im Alten Testament steht geschrieben, als die Priester ihren Dienst ausführten und bei der Einweihung und die Opfer gefeiert wurden, da kam die Wolke der Herrlichkeit kam auf den Tempel herab. Es war eine Faszination. Ich glaube, ein David war der, ist es der, der schreibt. Und was war das für eine Zeit, als wir gemeinsam zu den Festen Gottes hinaufzogen. Hinaufzogen heißt Jerusalem zum Tempelberg. Wir zogen hinauf, in die festlichen Umzüge Gottes. Die Banner wehten und der Lobpreis erschallte. Das war festlich, fasziniert. Sie waren fasziniert vom Tempelkult. Sie waren fasziniert. Und dann, als Jesus kam, als die Zeit erfüllt war, wo fand man ihn? Im Tempel. Was sagte er seinen Eltern, als sie ihn 3 Tage gesucht hatten? Muss ich nicht sein in dem, was meines Vaters ist? Jesus hat den Tempel nicht geleugnet oder beiseite geschafft. Das hat er nicht. Er war selbst im Tempel, er hat im Tempel gelehrt. Er hat die ganzen Händler hat er rausgetrieben. Er hat gesagt, macht nicht meines Vaters Haus zum Handelsplatz oder zu einer Räuberhöhle. Das ist ein Bethaus. Und dann hat er sich hingestellt und hat gesagt, reißt diesen Tempel ab. Dann stand er im Tempelvorhof und dann sagte er, reißt diesen Tempel ab. Und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Halleluja. Hier hat er etwas gesagt. Er hat gesagt, die Faszination, die von dem Tempel ausgeht, ist nur ein Bild. Und darum hat er gesagt, hat er das Volk aufgerufen, kommt her zu mir. Ich bin, dann sagte er, bei dem Chanukka-Fest, bei dem Tempelweihfest, als die Leuchter wieder angezündet wurden, da sagte er, ich bin das Licht der Welt. Als das Wasser geholt wurde aus dem Teich Siloa und in feierlicher Prozession an dem letzten großen Tag des Laubhüttenfestes war es, glaube ich, als sie das Wasser, die Priester das Wasser holten, und da stellte er sich hin und sagte, ich bin das Wasser des Lebens, kommt her zu mir, trinkt von mir. Damit hat er die ganze Faszination, die Juden zum Tempel hin hatten, hat er auf sich gelenkt. Er hat gesagt, hier, jetzt ist etwas anderes. Jetzt ist etwas Neues gekommen. Jetzt ist etwas Neues da. Eine neue Zeit ist da. Jetzt ist alles das, eure ganze Faszination, euer ganzes Begehren, euer ganzes Wunsch, alles wird jetzt in mir Erfüllung. In mir wird es Erfüllung. Dass das Anstoß erregte, das war klar. Es war nämlich eine Krise, eine echte Krise. Eine Epoche geht zu Ende. Und wenn eine Epoche zu Ende geht, dann gibt es Krisen. Halleluja. Vielleicht ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass diese Epoche zu Ende geht. Die großen Krisen. Halleluja. Preis den Herrn. Aber haben wir da nicht dieses wunderbare Wort, wenn ihr all diese Dinge geschehen seht? Fürchtet euch nicht, richtet eure Augen nach oben, denn eure Rettung ist nah. Halleluja, preist den Herrn. Das ist tatsächlich, wir müssen uns damit beschäftigen. Wir dürfen nicht auf das gucken, wie eine Schlange, auf das, was um uns herum passiert, was uns alles bedrängt und bedrückt und was uns Sorgen und Probleme und Nerv und sonst was macht. Halleluja. Wir sind dazu berufen, über den Dingen zu stehen. Nicht deshalb, weil wir so furchtbar cool sind, sondern weil wir einen gnädigen Gott haben. Einen Gott, der für uns sorgt. Ein Gott, der uns niemals im Stich lässt. Halleluja, preis den Herrn. Faszination. Die Faszination, die von Jesus ausgeht. Der Heilige Geist führt uns hin zu ihm. Und er ist es, der diese Faszination zu Jesus, der diese Faszination, dieses Hingerissensein, dieses Hin zu Jesus, der das in uns erwirkt. Das ist, wisst ihr, es gibt ja Kräfte. Es gibt himmlische Kräfte, die ziehen zum Himmel. Und es gibt irdische Kräfte, die ziehen uns runter. Es gibt ja so etwas wie eine Erdanziehungskraft. Und die Erdanziehungskraft, die hat eine Menge Power. Also, es ist so, wir lassen uns von dieser sogenannten Erdanziehungskraft, lassen wir uns meistens sehr stark beeinträchtigen. Das heißt, die Dinge um uns herum, sie nehmen uns oft so ein. Und darum brauchen wir dieses Herausgerissensein, dieses aus uns herauskommen. Der normale Zustand ist der, dass wir in uns selbst versunken sind und nur sehen, was um uns herum passiert und dass wir, oh, was müssen wir jetzt wieder, wie müssen wir uns jetzt wieder verhalten? Heraus. Ich habe mal ein paar Bibelstellen rausgesucht. 1. Korinther 11, die mich wieder ganz neu angesprochen hat. Es ist seltsam. Man kann wirklich manche Stellen, man kann die Bibel lesen und seit 35 oder 36 Jahren, ich weiß nicht, wie lange bin ich jetzt eigentlich, ich glaube, ja, nur ungefähr die Zeit. Ich lese die Bibel ständig. Aber du schlägst die Bibel auf und liest und denkst, das habe ich noch nie, das habe ich ja noch nie gesehen. Das habe ich noch nie so gesehen. Halleluja, preis den Herrn. Wir könnten das Wort Gottes nicht erschöpfen. Das geht nicht. Ich kenne das auch, wenn ich manchmal da sitze, dann ist eine Predigt und dann fängt der Prediger, erzählt jetzt dieses und jenes und dann denke ich, ah, das kenne ich doch schon. Das habe ich doch schon so oft durchgekaut. Und dann kommt etwas, dann kommt ein Hinweis und ich sage, Mensch, das habe ich ja noch nie so gesehen. Das habe ich ja noch nie so gesehen. Wow. 1. Korinther 11. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferung, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Das Haupt der Frau, aber der Mann, des Christus Haupt, aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt, denn sie ist ein und derselbe wie die Geschorene. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde auch ihr das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird, so soll sie sich verhüllen. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben um der Engel willen. Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau. Alles aber von Gott. Dieser Satz hier. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Oder die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Wisst ihr, das sind Stellen, da habe ich noch vor kurzem, hatte ich auch so ein, das war sogar aus dem charismatischen Bereich, der lehnte sich da, sagte, das ist, kann man jetzt nicht so sehen, weil das damals unter dem Zeit, unter der Zeit damals geschrieben ist und darum ist das heute nicht so. Hier steht geschrieben, der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Hat sich das geändert? Hat sich das geändert? Es ist immer noch das Gleiche. Das ist schon interessant, ist das. Bei dem Wort Abglanz steht hier nämlich auch Doxa. Es ist die Herrlichkeit. Die gleiche Herrlichkeit. Und was immer wieder heraufbeschworen wird, ist, der Mann ist hochwertiger und die Frau ist minderwertiger. Und so ein Quatsch, darum geht es doch gar nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Und trotzdem ist uns das als ein Zeichen geschrieben. Es ist uns geschrieben, deshalb geschrieben, dass wir daran etwas erkennen. Wir sollen daran etwas erkennen. Herr, was sollen wir denn daran erkennen? Ich bin der Mann und ich bin der Chef. Und meine Frau muss tun, was ich sage. Klar, schon haben wir es kapiert, ne? So ganz richtig ist das wohl auch nicht, ne? So ganz richtig ist das wohl auch nicht. Da gibt es schon ganz eigenartige Sachen. Wisst ihr, ich lese mal 1. Korinther 15. Ich lasse das mal jetzt einen Moment mal so stehen. Das kann mal weiter auf uns alle einwirken. Bitten. 1. Korinther 15. Ab Vers 38 oder Vers 39. Da steht geschrieben, nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen und ein anderes das Fleisch des Viehs und ein anderes das der Vögel und ein anderes das der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber anders ist der Glanz der himmlischen, anders der irdischen. Ein anderer der Glanz der Sonne, ein anderer der Glanz des Mondes, ein anderer der Glanz der Sterne. Denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Glanz. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen Leib. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen, und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Hier ist wieder von Herrlichkeit die Rede. Von Herrlichkeiten, die Gott gegeben hat. Herrlichkeit. Und wenn wir jetzt wieder bei dem Thema sind, Mann und Frau, es ist eine andere Herrlichkeit. Wir wissen, dass das Wort Gottes sagt, dass Mann und Frau, Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Wenn wir nämlich vor ihm stehen, wird alles anders. Aber die natürliche Ordnung ist hier auf dieser Erde nicht aufgehoben. Die natürliche Ordnung bleibt bestehen. Darum schreibt Paulus auch, dass die Frau sich dem Manne unterordnet. Darum schreibt Paulus auch, und der Sklave soll sich seinem Herrn unterordnen. Und nicht nur, dass er gerade soeben mal tut, was ihm gesagt wird, sondern er soll es mit einer Begeisterung tun, dass er es so tut als dem Herrn. und dass er darüber hinaus tut, wie das, was er eigentlich tun soll. Das heißt, Gott setzt diese Ordnung nicht außer Kraft. Er setzt diese Ordnung nicht außer Kraft. Wir haben vorhin am Anfang, haben wir im Matthäus-Evangelium gelesen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und da steht, nach seinen Ordnung. Nach seinen Ordnung. Ja, Herr, was soll ich denn jetzt tun? Gilt das jetzt nicht mehr? Und Paulus schreibt in dem Brief an Philemon, dem war sein Sklave entlaufen. Und da schickt er ihn zurück und er hat Paulus gedient während dieser Zeit und ist gläubig geworden. Aber dann schickt er ihn zurück, weil er weiß, er ist ein Sklave des Philemon und er gehört ihm. Das setzt er nicht außer Frage. Aber dann sagt er zu Philemon, er sagt, du bist gläubig geworden an den Herrn. Und vor dem Herrn gibt es nicht Sklave und es gibt nicht Herren, sondern wir sind alle seine Kinder. Und dann greift er aber auf das Gleiche zurück und sagt, nun wird er dir, aber kann er dir umso mehr dienen. Umso mehr dienen. Das heißt, dass die natürliche Ordnung wird nicht außer Kraft gesetzt, aber die natürliche Ordnung wird verwandelt werden. Sie wird verwandelt werden. Und diesen Prozess des Verwandelns erleben wir schon jetzt. Wir erleben ihn schon jetzt, dass es möglich ist, dass ein Sklave und ein Herr, dass sie gemeinsam Brüder sind in Christus. Genauso wie Mann und Frau, vielleicht soll ich da sagen, Brüder und Schwestern in Christus sind. Halleluja. Halleluja, preist den Herrn. Da ist etwas gegeben und das kann ich auch in 1. Korinther, im Epheserbrief muss das geschrieben stehen. Epheser, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ich weiß, das steht im Epheserbrief und das will ich euch auch nochmal sagen. Galater, Epheser. Ja. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Hier steht, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Das heißt also, die Ordnung, die natürliche Ordnung, die Paulus hier dargestellt hat, die von Gott gegebene Ordnung, will uns etwas sagen. Und wir haben gerade im Epheserbrief haben wir das Bild des Leibes Christi. Christus ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Das ist richtig. Aber um das Ganze zu ergänzen, brauchen wir ein anderes Bild. Und das Bild ist das des Bräutigams und der Braut. Wenn wir das Bild des Leibes alleine haben, dann reicht das nicht aus. Wenn wir das Bild des Leibes alleine haben, dann heißt das, er mit uns und wir mit ihm. Aber wenn wir das Bild des Braut und Bräutigams haben, dann ist er auch unser Gegenüber. Er ist unser Gegenüber. Wir alle sind seine Braut. Und die Herrlichkeit des Bräutigams ist anders als die Herrlichkeit der Braut. Selbst wo es geschrieben, diese Herrlichkeit kommt aber von Gott und von Wort Gottes. Aber die Herrlichkeit ist eine andere. Das ist das, wir müssen das sehen. Paulus selbst schreibt, dass das, was geschrieben steht, ist uns als Bild weitergegeben. Wir dürfen nichts davon, dürfen wir einfach an die Seite packen. Wir können nicht einfach sagen, ach, das zählt nicht, das oder fertig. Sondern es ist etwas, es hat einen Sinn. Und der Sinn ist der, dass wir alle Braut Christi sind. Ich als Mann bin Braut Christi. Seht ihr, und dann wird auf einmal, wird das aufgehoben. Es ist aufgehoben, denn die Herrlichkeit, die wir von ihm bekommen, die ewige Herrlichkeit, ist etwas anderes, ist eine Herrlichkeit, die Mann und Frau teilen. Halleluja, preist den Herrn. Das ist wunderbar, ist das. Preist den Herrn, das ist so gut, ist das. Das heißt also, es wird nicht, hier wird nicht alles aufgehoben. Aber wenn wir als Braut offenbar werden, dann werden wir die gleiche Herrlichkeit haben. Halleluja, preist den Herrn. Eine andere Herrlichkeit ist die Herrlichkeit des Sohnes. Die Herrlichkeit des Sohnes ist anders, denn er ist der eingeborene Sohn vom Vater. Er ist das Wort. Niemand von uns wird jemals das Wort sein. Wir haben Anteil am Wort, aber niemals von uns, niemals wird jemand das Wort sein. Aber es geht hier nicht um Wertigkeiten. Es geht hier nicht um Wertigkeiten, sondern es geht um die Ordnung Gottes. Es geht um die Ordnung Gottes, darum geht es. Oh, Halleluja, preis den Herrn. Und die Herrlichkeit, die Gott uns bereitet hat, diese Herrlichkeit der Braut. Wisst ihr, manchmal, ich habe vor einiger Zeit, habe ich mal etwas über Helfter gelesen. Wem sagt der Name Helfter etwas? Keiner. Gertrud von Helfter. Nee, das war, Helfter ist ein Kloster, hier auch in Deutschland, ist glaube ich im Ostdeutschland gelegen. Und es waren Mystikerinnen. Und das, was sie ganz besonders hatten, die Braut Christi zu sein. Und da sind sie als Braut Christi, sie haben Erfahrungen gemacht, Erlebnisse gehabt, wie sie im Geist waren und wie Gott ihnen Dinge offenbart hat. Eine Herrlichkeit. Und sie sind so hineingegangen in dieses Braut-Christi-Sein. In dieses Braut-Christi-Sein. Und ich denke, es gibt die Frauen, sie haben, in der Hinsicht haben sie haben einen Vorteil. Sie haben einen gewissen Vorteil. Denn wir haben so eine gewisse, so einen bestimmten Dünkel, dass wir eben Mann sind. Und wisst ihr, und da ist ja auch dieses ganze Seltsame, ist ja normalerweise so, wie es mit Mann und Frau, wie Gott Mann und Frau geschaffen hat. Das ist das Natürliche. Und Mann ist einfach nicht normal. Das ist einfach nicht normal. Und dann haben wir so das gleiche Empfinden, haben wir bei Christus Mann und Mann irgendwo. Irgendwo ist das drin, ist das ein bisschen komisch oder sonst wie, oder was tut man eigentlich nicht, oder man gibt sich mal mehr so auf einer anderen Ebene. Das ist ein Problem, was ihr Frauen, Gott sei es gedankt, nicht habt. Ihr könnt euch dem Herrn an die Brust werfen, ohne euch dabei zu denken, Menschenskinder, also, was vergebe ich mir hier, oder was ist das? Hä? Oh Herr, Halleluja, preist den Herrn. Die Braut Christi.
Es ist wunderbar, ist das. Die Braut Christi zu sein. Und wir Männer, wir müssen das mühsam, müssen wir das erst entdecken. Wir müssen das mühsam erst aus unserem Herzen durch den Geist freisetzen lassen. Dieses Maß der Hingabe. Die Frau, sie ist geschaffen, sich hinzugeben. Sie ist geschaffen, sich hinzugeben. Ihr fällt das leichter. Ihr fällt das leicht. Sie ist vom Wesen her ist sie. Leider ist es so, dass in unserer heutigen Zeit der Geist der Welt auch die Frauen dermaßen korrumpiert hat. Leider ist es so. Es ist eine Gnade, die Gott den Frauen gegeben hat, wo der Mann wirklich Schwierigkeiten hat, da mit hineinzukommen. Das ist so. Ich habe darüber nachgedacht vor einiger Zeit, als ihm die Botschaft überbracht wurde, dass Saul und die Söhne Sauls gefallen sind und dass Israel gefallen ist, wo er am meisten weinte, das war, als er um Saul und um Jonathan weinte. Und dann, wie er sagte zu Jonathan, Jonathan, deine Liebe war mir kostbarer als Frauenliebe. Das hat mich bewegt irgendwie. Wisst ihr, wir dürfen in diesen Sachen, das hat gar nichts, aber auch überhaupt nichts damit mit Homosexualität oder Schwulsein zu tun. Da ist ein Geheimnis ist da drin. Da ist ein Geheimnis dahin, wenn wir in dieses Geheimnis, müssen wir als Männer hineingehen, in dieses Geheimnis. Oh, Halleluja, preis den Herrn. So, nun habe ich euch das vor Augen geführt, dass wir eine Herrlichkeit als Braut Christi haben. Eine Herrlichkeit als Tempel des Heiligen Geistes. Diese Herrlichkeit, die uns gegeben ist, sie ist ein Vorgeschmack. Sie ist noch nicht das Endgültige. Sie ist ein Vorgeschmack. Und diese Herrlichkeit, die uns gegeben ist, sie kann, je mehr wir in dem Maß dieser Hingabe leben, kann diese Herrlichkeit auf uns und an uns sichtbarer werden. Es ist möglich. Es ist möglich, dass Menschen tatsächlich dich sehen und dass sie an Christus, an Jesus erinnert werden. Es ist möglich. Und das ist das, was der Heilige Geist eigentlich in uns will. Dieses Maß der Heiligung, dass wir verändert werden. Gott, der Vater, ist der Vater. Ihn hat niemand gesehen. Oh, Entschuldigung. Ihn hat niemand gesehen. Ihn kann niemand sehen. Den Vater hat niemand gesehen. Aber der Sohn ist Mensch geworden. Wisst ihr, es heißt ja, Gott wurde Mensch. Wir haben ja bald wieder Weihnachten. Dann heißt es, Gott wurde Mensch. Aber dieses Wort, das ist eigentlich nicht so ganz richtig. Denn eigentlich heißt es, das Wort wurde Mensch. Der Sohn wurde Mensch. Der Heilige Geist ist nie Mensch geworden. Und auch der Vater ist nie Mensch geworden. Aber der Sohn ist Mensch geworden. Der Sohn ist Mensch geworden. Halleluja, preist den Herrn. Und jetzt kommen wir wieder auf dieses Bild zurück. Er ist der Bräutigam. Immer wieder in den Gleichnissen beschreibt Jesus dieses Bild des Bräutigams. Dass wir wie die sind, die auf den Bräutigam warten. Aber dieses Bild ist natürlich auch nur jetzt einseitig. Ich denke, es ist das Verlangen des Bräutigams nach seiner Braut, ist ganz gewiss größer als das, als die Sehnsucht der Braut nach dem Bräutigam. Halleluja, preis den Herrn. Wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen. Das ist aber auf einer natürlichen Basis. Und jetzt kommt etwas. Von Jesus heißt es, er ist das Bild, die Ikone des unsichtbaren Gottes. Er allein. Und das, was wir werden, wir schauen, wen schauen wir an? Nicht den Vater, den können wir nie sehen. Den können wir nicht auf dieser Zeit. Wir schauen auf Jesus. Und was wir werden verändert in sein Bild. Jesus, er trägt das Bild des unsichtbaren Gottes, des Vaters. Wir tragen das Bild des Sohnes. Das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Das dürfen wir nicht verwechseln. Wir werden verwandelt in das Bild Jesu. Und darum war es auch überhaupt möglich erst, dass Menschen anfingen, Ikonen zu malen und solche Sachen. Es war ja alles verboten. Aber hier, wir haben es. Das Wort wurde Mensch. Das Wort wurde Mensch. Er hatte tatsächlich, er hatte Haare, er hatte lange Haare, er hatte einen Bart, er hatte ein gütiges Gesicht. Und er hat das Wesen Gottes uns offenbart. In menschlicher Gestalt. Es ist dir und mir, es ist nicht verboten, uns Jesus vor Augen malen zu lassen. Nein, ganz im Gegenteil, der Heilige Geist, er hat eine Sehnsucht danach, uns Jesus vor Augen zu malen. Und wisst ihr, wir sind Menschen. Wir sind Menschen, wir brauchen Bilder. Jeder von uns hat ein besonderes Bild, ein bestimmtes Bild von Jesus. Und das ist nicht unbedingt verkehrt. Es muss korrigiert werden, sicher, an manchen Stellen. Aber der Heilige Geist ist es, der uns das Bild Jesu vor Augen malt. Das Bild des menschgewordenen Wortes Gottes, des ewigen Wortes. Halleluja. Und dieses ewige Wort ist nicht nur, besteht nicht nur aus Buchstaben hier und Worten, die hier geschrieben sind, sondern es ist eine Person. Es ist eine Person. Es ist eine Person, die wir lieben können. Es ist eine Person, zu der wir eine Beziehung haben können. Er ist lebendig. Wir können ihn anfassen. Warum sind Johannes und Petrus, warum sind sie wohl so begeistert, dass sie sagen, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben ihn angefasst. Wir haben ihn angefasst. Wir haben ihn betastet vom Wort des Lebens. Wir haben ihn angefasst. Halleluja. Preis den Herrn. Der Bräutigam. Der Vater bleibt immer Vater. Der Sohn bleibt immer Sohn. Es ist der eingeborene Sohn. Aber wir werden Söhne im Sohn. Wir werden Söhne im Sohn. Und wir sind es schon, sagt Johannes. Wir sind es schon. Wir sind es schon. Aber es ist noch etwas, was noch vor uns liegt. Und unser Herz sehnt sich danach. Und das ist das, was in dieser Brautmystik, was immer wieder hervorkommt, das ist diese Faszination von dem Geliebten, dieses Ergriffensein von dem Geliebten. Halleluja. Und darum will ich euch das Letzte, will ich euch nicht vorenthalten, nur das Letzte ist ja eigentlich immer Offenbarung, ne? Das Letzte ist Offenbarung. Halleluja. Eine letzte Offenbarung, ja. Preis dir der Herrn. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräuelbefleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte viele Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Und so weiter. Die Braut. Die Braut ist der Tempel. Der heilige Tempel, der aus dem Himmel herabkommt. Es ist nicht mehr ein Tempel, der aus Steinen gebaut ist, sondern es sind Menschen. Jerusalem. Es ist die Braut. Und wisst ihr, die Herrlichkeit Gottes liegt auf ihr. Das ist, habt ihr schon mal, wisst ihr, wie das eigentlich, ihr wisst doch eigentlich, wie es ist bei einer Hochzeit. Das Eigenartige ist, bei einer Hochzeit steht der Bräutigam nicht im Vordergrund. Das ist eigenartig. Wer ist denn so geschmückt? Auf wen richten sich alle Augen? Auf die Braut. Jesus, wie kommt das denn? Wisst ihr, das ist das Wesen Gottes, ist es zu geben. Gott braucht nichts für sich selbst zurückzuhalten. Er gibt dir diese Herrlichkeit. Er gibt dir diese Herrlichkeit, diese Pracht und Herrlichkeit gibt er dir und mir. Für wofür? Für seinen Sohn. Für seinen Sohn. Für Jesus, für ihn. Das ist sein großes Ziel, dass er dich und mich, dass er uns seinem Sohn präsentiert. Oh, Halleluja. Diese Herrlichkeit hat er uns schon, diesen Anteil an Herrlichkeit hat er uns schon gegeben. Natürlich ist es so, am Ende werden wir noch ein anderes Maß, wird das offenbar werden, dieses Maß, was uns gegeben ist. Halleluja. Preis den Herrn. Wir sind die Braut Christi. Wir sind der Tempel Gottes. Und das Schöne ist, wir sind Brüder und Schwestern überall da, wo Menschen Jesus anrufen und sagen, Jesus ist der Herr. Denn niemand kann Jesus Herrn nennen ohne den Geist Gottes. Wenn jeder, der Jesus ist der Herr, im Geist Gottes sagen kann, er ist mein Bruder. Er ist mein Bruder. Er gehört mit zum Leib Christi. Und wenn ich ihm begegne, dann begegnet mir Christus in ihm. Christus in ihm. Das ist die Bruderliebe. Wisst ihr, Bruderliebe, ich meine, Bernd hat letztens mal über die Liebe gesprochen. Wisst ihr, was Bruderliebe heißt? Philadelphia. Und Philadelphia ist auch eine seelische Liebe. Philadelphia ist doch nicht die allerhöchste Liebe. Und doch ist es die Philadelphia, wonach die Bibel immer wieder ruft, wonach der Heilige Geist ruft im Neuen Testament. Die Bruderliebe wohne unter euch. Die Bruderliebe wohne unter euch. Halleluja. Preis den Herrn. Ich hoffe, dass das Wort Gottes uns Freude gemacht hat. Und uns fasziniert hat, ihm nachzugehen, ihm nachzueifern, ihn zu sehen, zu ihm hin uns ausrichten zu lassen. Oh, Halleluja, preis den Herrn. Die Braut Christi, wir sind die Braut Christi. Und die Herrlichkeit Gottes kommt auf uns. Und sie ist uns schon gegeben. Amen.